Ich war gerade Pastor hier in Schüttorf, das ist also jetzt so ungefähr 19 Jahre her. Da sagte eine Mutter anlässlich einer Taufe zu mir: Warum steht da eigentlich ein nackter Mann auf dem Blatt? Und später sah ich das dann auch bei den Konfirmandenurkunden. Überall sind nackte Männer drauf. Warum eigentlich? Ich konnte damals der Frau das überhaupt nicht beantworten. Was soll das mit dem nackten Mann? Das ist so eine Frage, die uns heute mal so bewegen soll. Warum ist das überhaupt so? Eine andere Frage: Was machen die Hähne auf dem Dach der Kirche und oben auf der Spitze? Und eine dritte: Warum gucken sie immer in den Wind? Das sind so die drei Fragen, um die es jetzt so geht in dieser Predigt. Und das Ganze steht unter einem ganz kleinen Wort aus Matthäus 26, Vers 34, ehe der Hahn kräht. Da stand ich also mit meinem Latein und wusste nicht, was das nun zu bedeuten hat. Auf diesen Stempeln ist das nämlich. Eigentlich sind es gar keine Stempel, es sind Siegel. Gleich werdet ihr das sehen. Ich spreche euch mal so an als die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Ich will nun nicht die ganze Gemeinde hier duzen, aber ich sag mal du. Und wenn ich mal zwischendurch sie sage, dann wissen sie alle, die Großeltern, die Eltern und all die Gemeinde, die hier sind, die Menschen, die da sind, die Freunde, dass natürlich sie alle, ihr alle gemeint seid. Also auf diesem Stempel, der eigentlich ein Siegel ist, ein Amtssiegel ist, da ist tatsächlich jemand drauf, der hat gar nichts an. Ein nackter Mann. Nackt und bloß. Dieser nackte Mann hat einen Namen. Und danach ist unsere Kirche benannt. Er heißt Laurentius. Laurentius wurde in der Mitte des 3. Jahrhunderts von den Römern auf brutalste Weise hingerichtet. Er ist nämlich nicht nur nackt und bloß, das ging ja noch. Er ist auf einen Rost gebunden und unter dem Rost sind glühende Kohlen angebracht und so hat man ihn bitter zu Tode gequält. Die Römer ließen sich viele Methoden einfallen, was sie so machten mit Leuten, die ihnen nicht wohlgesonnen waren, mit Widersachern, mit Menschen, die einfach anders dachten, so wie ihr vielleicht auch. Einfach anders denken, gegen den Strich denken, mal was Neues sich überlegen. Da war man da nicht so gut aufgehoben im Römischen Reich. Und ganz besonders die Christen, die wirklich etwas Neues hatten, nämlich, ja was eigentlich? Was war eigentlich das Neue? Das Neue war eigentlich das Alte. Nämlich die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit dem unsichtbaren Gott, der überall ist und mit seinem Geist die Menschen belebt, sodass sie zusammenhalten können. Witwen und Witwer, Waisen, Menschen, die alleine waren, Menschen, die arm waren, die gar nichts hatten. Die Römer sahen das gleich als Aufständige, als Menschen, die gegen das Reich etwas unternehmen wollen, das Römische Reich, gegen ihren Kaiser, den Kaiser übrigens, den sie, die Menschen, die Untertanen, wie einen Gott, ja als Gott verehren sollten. Naja, das sieht man ja wohl nun nicht ein. Stellt euch mal vor, man müsste hier irgendjemanden von uns, womöglich noch mich, als Gott verehren. Ist das nicht fürchterlich? Einen Menschen als Gott verehren? Die Juden taten recht daran zu sagen, er ist unsichtbar. Unsichtbar und überall. Er ist in der Höhe, in der Mitte, unter uns und in unseren Herzen. Und die Christen, die haben begriffen, dass da in Jesus Christus, den sie ja auch die Römer in den Tod hineingefoltert hatten am Kreuz, dass sie in diesem Christus eine Offenbarung dieses unsichtbaren Gottes erlebten. Nicht nur eine Offenbarung. Er war wie ein Gleichnis. Wie ein Gleichnis. Sie erkannten, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Das ist seine Liebe. So müssen wir leben. Und wenn wir so miteinander leben, dann ist Gott bei uns. Egal ob Christus, Fleisch, Leib, lebendig, gegenwärtig ist. Er ist es, weil Gott gegenwärtig ist. Und dann wird das gelebt. Dann wird das Prinzip der Hoffnung gelebt. Das der Liebe, das der Freundschaft, das eben alle dazugehören. Die Römer hatten gerade den Papst enthauptet. So 250. Und dann gingen sie weiter zu Werke. Dann nahmen sie sich den Laurentius, weil sie zu ihm sagten, du hast das Geld. Du bist doch der Kassierer da in der Truppe. Laurentius ahnte das schon und gab sein ganzes Geld, nicht seins, sondern das der Gemeinde, den Armen, den Witwen, den Waisen und den Kranken. Er verteilte es und auf sie, was genau richtig war. Und dann stellte er sich vor die Römer, vor das Militär und sagte, unser Schatz, das sind die, das seid ihr, da, das ist unser Schatz, die Armen, die Kranken, die nicht mehr weiter können. Das erlebten die Römer als eine solche Provokation, dass sie ihn dann auf eine so brutale Weise folterten und zu Tode quälten. Aber es ist bei uns geblieben, diese Geschichte des Laurentius. Es ist auf jeder Urkunde, über die Jahrhunderte, tausend und abertausendfach abgestempelt, immer wieder dieses Bild von dem nackten Mann auf dem Rost, der da lag und einfach gesagt hat, das ist unser Schatz. Ihr seid das. Ihr seid der Schatz von Jesus Christus. Die Geschätzten, die Wertgeschätzten, die Menschen, die Gott lieb hat. Egal wie ihr seid. Er nimmt euch an, so wie ihr seid. Woran glaubten die damals? Sie glaubten an einen Jesus Christus, der genau das lebte. An einen Jesus Christus, den sie auf Golgatha zu Tode gequält hat und der im Sterben ausgerufen hat, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie erlebten diese wunderbare Gnade Gottes, dass Gott ihn nicht liegen lässt, nicht einfach in der Gruft, in der Finsternis des Todes, sondern sie erlebten seine Auferstehung. Und die gaben sie weiter, die Hoffnung des Lichtes von Ostern. Ostern, das jetzt bald kommt. Gestern haben wir in der lutherischen Kirche die letzte Passions-, also Leidensandacht, das Leiden Jesu, noch einmal gehalten. Aber nun geht es schon mit den Schritten wieder zu auf Ostern. Ostern, das Licht der Welt. Das glaubten sie, diese Christen. Dafür sind viele in den Tod gegangen, so wie Laurentius und übrigens vor ihnen einer, den ihr auch alle gut kennt, Petrus. Apropos Petrus. Petrus, der hat in der Stunde der Not zu Jesus gesagt, nichts, Herr, nichts kann dich von mir trennen. Du bist mein Freund, ich stehe dir bei und notfalls gehe ich mit dir in den Tod. Und da sagte Jesus, ganz ruhig, lieber Freund, ganz ruhig. Du wirst sehen, ehe der Hahn kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Niemals, sagte Petrus. Und noch in derselben Nacht, als Jesus weggeführt wurde von den Römern, noch in derselben Nacht, als zwei Frauen nacheinander und dann die Menge ihn fragten, du auch, bist du nicht da, einer von denen? Und er sagte, nein, ich kenne den nicht. Das zweite Mal, nach einer Weile, das dritte Mal, nein, ich habe nichts mit dem zu tun. Da hörte er den Hahn. Und er erinnerte sich, dass Jesus ihm sagte, ehe der Hahn kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Willst also dreimal nicht mehr wissen, wer ich bin, ehe der Hahn kräht. Versteht ihr nun, warum wir die Hähne haben? Wir haben zwei. Einer oben über dem Chor, müsst mal drauf achten, die sind groß, diese Hähne. Und einer ganz oben, über 80 Meter hoch, da, wo ich hinzeige, hoch oben auf dem Turm. Die Hähne, die sollen uns nämlich erinnern. Die sollen uns daran erinnern, dass ein später so standhafter Christ wie der Petrus, den übrigens eigentlich Simon, und Jesus nannte ihn Petrus, das heißt der Fels. Du bist wie ein Fels und auf diesem Fels will ich meine Kirche bauen. Also dieser Verleugner, der war es, der später diese wunderbare Gemeinschaft der Christenheit anführte, der auch in den Tod ging. Aber er war eben auch nur ein Mensch, so wie du, so wie wir alle. Einfach nur Menschen mit unseren Schwächen, die vielleicht in der entscheidenden Stunde genau dann nicht das tun, was man sich vorgenommen hatte und wofür man eigentlich vielleicht ausgebildet war, zugerüstet war, wozu man ein Bewusstsein hatte, ich werde es tun, ich stehe wie ein Fels in der Brandung. Und dann kommt ein Lüftchen und weht mich um. Dieser Petrus war ein einfacher Mensch, so wie wir. Aber so schnell kann es gehen, dass wir leugnen, dass wir sagen, nein, ich gehöre gar nicht dazu. Eigentlich bin ich gar keine Christin, eigentlich bin ich gar kein Christ. Niemand erwartet von euch und niemand erwartet von uns, von Ihnen, dass wir uns auf ein glühendes Rost binden lassen. Niemand erwartet ein Martyrium. Aber alle erwarten wir doch, dass wir hinaufschauen zu dem Hahn und uns erinnern. Jederzeit ist es möglich, jederzeit, dass jemand von uns sagt, ja ich, ach nein, da habe ich eigentlich nichts mit zu tun. Seht ihr, wir haben heute eine volle Kirche. Aber so mehrheitsfähig ist die Christenheit in Mitteleuropa mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist es schon so, dass man vielleicht nicht so wie bei den Römern in diesem schlimmen Reich mit diesen Diktatoren, aber dass man heute schon einen gewissen Mut aufbringen muss, um zu sagen, um zu bekennen, ja, ich bin eine Christin, ich bin ein Christ. Und da erinnere ich mich an ein Mädchen, das auf dem Schulhof vor der Konfirmation sagte, ich werde konfirmiert, und die anderen sagten, ach, da gehst du hin. Und sie sagte, ja, da gehe ich hin. Naja, da gehst du hin, weil du dann anschließend Geschenke bekommst. Das ist ja wohl klar. Dann würde ich das auch machen. Nein, sagt sie, ja, sie stotterte ein bisschen. Ich kriege ja auch Geschenke, aber ich glaube das auch. Und da lachten sie. Du glaubst das? Ich fand das mutig von dem Mädchen, dass sie das so sagte. Und ich weiß das auch von euch. Übrigens, ich kriege auch gerne Geschenke, ne? Ich finde das völlig in Ordnung, dass ihr euch auf Geschenke freut. Und würde man mir, ich weiß zwar nicht wer, einen Hunderter geben, würde ich mich auch über einen Hunderter freuen. Warum nicht? Das kann ich alles richtig gut nachvollziehen. Aber eins weiß ich von euch allen, zumindest so wie ich euch kenne, aber ich glaube das auch bei den anderen, bei Heidrun oder bei Thomas, Konfirmandinnen und Konfirmanden. Ich weiß von euch, dass ihr an mehr glaubt als an Geld. Seht mal, ihr braucht euch nur mal richtig zu verlieben, dann wisst ihr ganz schnell, was mehr wert ist als Geld. Ihr braucht nur einmal eine Freundin oder einen Freund im Krankenhaus zu besuchen, der vielleicht verunglückt ist oder krank ist, dann wisst ihr sofort, was mehr wert ist als Geld. Und ihr werdet merken, dass in diesem Leben das Geld und vor allen Dingen die Gier nach Geld eine Bestie ist, die euer Leben letztendlich zur Hölle macht. Das Geld ist nicht das Bestimmende. Das wissen auch eure Eltern. Eure Eltern wissen ganz genau, wie es war, als ihr mal krank wart. Vielleicht eine Kinderkrankheit oder irgendwann Fieber, das nicht mehr wegging, wo man so viel Angst hatte und wo man sich im Stillen sagte, lieber Gott, hilf, dass das Kind wieder gesund wird. Ich gebe alles, was ich habe. Alles. Hauptsache, es wird gesund. Seht ihr? Das ist, was Christus meinte. Er wollte sagen, ich bin euer Freund. Und die Freundschaft in und mit Gott, das ist es, was zählt. Notfalls lasse ich mein Leben für euch. Ich bin für euch. Und wenn ihr daran glaubt, wenn ihr glauben könnt, dass es in unserer Welt, in euren Herzen, unter euch mehr gibt als das Zählbare, das nur materielle Geld. Wenn ihr das glaubt, dann seid ihr im Grunde des Herzens ganz gläubige Menschen. Glaubende Menschen. An Wert, an Sinn glaubende Menschen. Nie hat Christus verlangt, ihr müsst das und jenes glauben, das und jenes aufsagen. Auch gerade, wenn ihr was aufsagt, aber ist ja gar nicht mehr viel. Entscheidend ist, dass es von Herzen kommt. So wie jenes Mädchen auf dem Schulhof sagte, ich gehe dahin, weil ich es auch glaube. Versteht ihr jetzt, warum die Hähne auf der Kirche ihren Schnabel, ihren Kopf immer in den Wind halten, Müsst mal darauf achten. Egal, wie der Wind uns weht, wie er uns ins Gesicht bläst, soll er doch. Wir halten doch irgendwie stand, nicht wahr? Wir halten doch stand mit unserer Einstellung, dass es mehr gibt. Mehr gibt als das Zählbare. Mit unserer Einstellung, dass Gott etwas geschenkt hat, das unumkehrbar die Qualität unseres Lebens ist. Etwas, das niemand machen kann, auch eure Eltern nicht. Sie haben ja schließlich nicht euch gemacht. Sie waren beteiligt, zugegeben. Aber das eigentliche Geschenk, was mit der Liebe verbunden ist, mit der Qualität des Herzens, das ist etwas Unbezahlbares, etwas vom Himmel kommendes, etwas Wunderschönes, wo ich mit Christus sagen würde, hab Dank Gott, Vater im Himmel, dass du mir das geschenkt hast, euch auch. Ich bedanke mich auch, dass es euch gibt, euch alle und besonders euch Jungen. Es hat mir viel, viel Freude mit euch gemacht, diesen Unterricht zu tun. Ich werde euch bestimmt vermissen. Und weil ich euch vermisse, sage ich euch schon jetzt, ich erwarte von euch, dass ihr, und wenn es nur gelegentlich ist, aber vielleicht mal mehr als gelegentlich, in Gottesdienste kommt, in Gruppen kommt oder mal anruft oder euch irgendwie engagiert, im Jugendcafé oder wo auch immer, dass ihr, wie dieses Mädchen auf dem Schulhof sagt, es sind auch die Geschenke, natürlich, aber irgendwie glaube ich es auch. Und ist egal, nicht? Ob der Wind mal richtig von vorne kommt, wie beim Wetterhahn. Soll er doch kommen. Wir stehen und lassen uns mal kräftig den Wind durchs Gesicht blasen. Soll er doch kommen, der Wind. Wir stehen und sagen, ich glaube doch, ich glaube doch. Amen.